Liebe Geschwister, auch wenn sich das schön anhört, wie ihr so brüderlich und schwesterlich einträchtig im Gespräch seid, ich möchte einfach unterbrechen, dass wir pünktlich anfangen können und dann auch wieder pünktlich schließen. Und ich möchte ganz bewusst auch heute Abend wieder diese Stunde eröffnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße natürlich alle, die hier im Raum sind und auch die, die uns jetzt zugeschaltet sind. Ich weiß, dass das über Deutschland verteilt ist. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich da E-Mails bekomme. Ich würde das jetzt nicht am Sonntag sagen, aber heute so in der Familienrunde sage ich es mal. Ich freue mich für alle Ermutigungen, auch für alle Nachfragen. Ich freue mich da wirklich, dass wir so als Gemeinde verbunden sein dürfen. Und möchte denen an den Lautsprechern jetzt nochmal mitteilen, dass wir hier sehr adventlich zusammensitzen heute Abend. Ich konnte 14 Kerzen zählen, also wir sind der Zeit weit voraus. Das Licht ist leicht abgedimmt und es strahlt Wärme und Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Wenn wir heute Morgen unsere Losung gelesen haben, dann haben wir aus Jeremia 7,3 ein Vers bekommen, da heißt es, bessert euer Leben, bessert euer Tun, so will ich bei euch wohnen und euch in diesem Land leben lassen. Die Übersetzungen sind da unterschiedlich, ich werde gleich noch eine aus dem Altgriechischen und eine aus dem Lateinischen noch dazu nehmen, aber eins wird deutlich aus diesem bessert euer Leben und euer Tun. Es gab Bedarf, dass Jeremia diese Worte reden musste. Und ihr habt schon verstanden, dass ich das gerne mache, dass ich diese Verse in dem Kontext lesen möchte, wo sie auch geschrieben sind. Das werde ich auch heute Abend so tun. Denn wenn wir den Kontext, den Verse vor und nach dem lesen, dann wird das klar, was hier eingebettet ist. Ich lese einmal hier aus Jeremia 7, die Verse 1 bis 11. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. Tritt ins Tor am Hause des Herrn und predige dort dies Wort und sprich. Höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen, Witwen und unschuldig Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich immer und ewig bei euch wohnen an diesem Ort in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Eins muss uns klar sein, Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen. Aber Gott distanziert sich von den Sünden der Menschheit. Also der Schöpfer will Kontakt zu seinem Geschöpf. Das war im Paradies so. Adam und Eva kannten das gar nicht anders. Gott war bei ihnen. Und das sollte auch später so sein in der Stiftshütte. Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Und das war auch im Tempel so. Gott wollte im Tempel wohnen. Er wollte gegenwärtig sein. Nach 1. Korinther 6 wohnt Gott jetzt in uns, ist unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 6 sagt das. Und im Zeitalter der Gemeinde wohnt Gott auch unter uns in der Gemeinschaft, wenn wir sagen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Er wohnt bei uns. Und wir wissen natürlich, klar, perspektivisch wird das auch später so sein, dann werden wir bei dem Herrn sein. Wir werden bei ihm wohnen, denn er macht hier Wohnungen für uns. Was ich gerade schon sagte, im altgriechischen, lateinischen Übersetzung kann man das sagen, ich will mit euch wohnen an diesem Ort. Aber das konnte Gott nicht. Er konnte mit diesen Menschen nicht zusammenwohnen. Und warum nicht? Der Tempel, der Ort der Gemeinschaft, den dürfen wir nicht als Befehlszentrale verstehen. Indem, dass wir da Kommandos empfangen, wie es weitergehen soll, wie vielleicht ein Schüler zum Direktor geschickt wird und neu eingenordet wird. Der Tempel war der Ort der Besinnung. Der Tempel war der Ort, wo Menschen an ihr Gelübde gedacht haben. Aber auch der Tempel an dem Ort, wo das Opfer dargebracht wurde. Und das wäre jetzt natürlich eine weite Reise, sich da reinzudenken, aber ihr müsst euch vorstellen, dass da täglich Tiere geopfert wurden. Und es roch nach Kot, es roch nach Blut und es war nicht ruhig, niemals nicht ruhig. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr schaut aus dem Fenster und dann seht ihr den Nachbar, wie er mit seinem Schaf zum Tempel zieht. Und dann wisst ihr genau, der hat gesündigt. Und dann schlagt ihr vielleicht in euch und sagt, wann gehe ich da wieder vorbei? Und das war öffentlich, das war nicht wie bei Nikodemus nachts, das war tagsüber. Aber der Ort des Tempels war etwas Gewaltiges, wo der Herr die Menschen zu sich hingezogen hat. Und der Tempel war auch der Ort, wie auch hier in der Kirche ein Stück weit der Ort ist, wo wir vor Gott stehen. Wir gehen nicht zur Kirche, um von Menschen gesehen zu werden, sondern wir gehen zur Kirche, um uns dort zu reinigen und neu zuzurüsten. Symbolisch heißt das, wenn ich vor Gott stehe, rein symbolisch, ich stehe dir zur Verfügung. Wie der Lehrling beim Meister. Sag was und ich tue es. Ich stehe Gott zur Verfügung. Das heißt, er ruft, wir kommen. Oder er lädt ein zum Abendmahl und wir empfangen von ihm. Wir bringen nichts mit. Das Einzige, was wir mitbringen, ist Sünde. Versagen, die Sachen, die uns bekannt sind, die uns unbekannt sind. Mehr bringen wir sonntags nicht mit. Und eigentlich ist auch unsere Kirche nichts anderes als so eine, ich sage jetzt mal ganz einfach, aber ihr versteht, was ich meine, wie so eine Autowaschanlage. Ja, wir kommen hier schmutzig und dreckig und gehen poliert und sauber wieder raus. Bis wir da nächste Woche wieder hier sind und genauso dastehen. Das ist es eigentlich. Das ist ein ganz trauriger Ort, wo wir unser Versagen hinbringen, wo wir unser Vergessen hinbringen. Und dann nimmt Gott diese Scherben und heilt sie und setzt uns wieder raus in die Woche und weiß genau, es wird nicht lange halten. Aber wir dürfen wiederkommen. Das ist ein Lied, was mich immer wieder bewegt. Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Und Gottes Wort sagt in Römer 6, 13, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und lasst in keinem Bereich des Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Und das ist eigentlich das, was wir sollen. Wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen, und im Gebet dann schließlich auf das antworten, was wir von ihm gehört haben. Ist der Tempel, die Kirche oder der Leib nicht mehr die Stätte der Anbetung im Geist und Wahrheit, dann wird diese Kirche automatisch zu einem Ort des Verderbens. Und wenn wir hier nicht mehr im Geist und Wahrheit anbeten, dann wird automatisch die Kirche zur Räuberhöhle. Das sagt Jesus auch in Matthäus 21. Ihr habt aus dem Bethaus eine Räuberhöhle gemacht. Und das wird so sein, wenn wir unseren Leib, unseren Tempel, nicht reinigen lassen von der Sünde. Dann wird er zur Räuberhöhle. Was ist denn eine Räuberhöhle? Ganz praktisch. Da treffen sich die Banditen nach ihren Raubzügen und verstecken sich und rühmen sich der Taten, die sie getan haben, und hacken den nächsten Plan aus, den sie ausführen werden. Und genauso kann auch eine Kirche zu einem Ort werden, wenn nicht im Geist und der Wahrheit angebetet wird, dann bleibt der Gottesdienst ohne sittliche Frucht. Und dann bleibt der Gottesdienst auch ohne geistlichen Wachstum. Und dieser Text, und das müsst ihr dann zu Hause nochmal nachlesen, fordert uns zu zwei Dingen auf. Zum Wandel und zu den Taten. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erstmal müssen wir unser Leben wenden. Wir sollen einen anderen Wandel haben. Das ist der Lebensweg. Im Hebräischen hat der Prophet immer gerufen, Shebuhu, kehrt um. Wir müssen uns das so vorstellen, wir sind als Geisterfahrer unterwegs. Wir sind völlig verblendet. Wir werden das gleich in der Bibelarbeit noch hören. Wir sind völlig in der falschen Richtung unterwegs. Und jetzt müssen wir umkehren, einen neuen Wandel führen. Und wenn wir den neuen Wandel führen, dann wird Gott Taten wachsen lassen, die er segnen kann. Ich will jetzt hier nicht von den Werken sprechen, aber dann kommt etwas aus Dank für Golgatha, dass ich etwas zurückgeben möchte, weil ich habe so viel empfangen, das kann ich alles gar nicht annehmen. Dann möchte ich wieder etwas abgeben. Das ist normal, das machen wir auch. Wenn wir viele Geschenke bekommen, dann sagen wir doch auch irgendwann, es ist aber auch wieder genug. Lasst gut sein. Und dann ist unser Herz so voll Dank und dann sagen wir, wie kann ich denn jetzt Gutes tun, ohne dabei gesehen zu werden. Die Taten werden dem Wandel folgen und dann verstehen wir auch wieder, dass Gott dann wieder Einzug halten kann, weil er uns segnen kann. Und das waren die Worte heute Morgen. Bessert euer Leben, bessert euer Tun, so will ich bei euch wohnen und euch in diesem Lande lassen. Amen. Im Anbetracht der Bibelarbeit, die ja jetzt folgt, hatte ich gedacht, wir singen das Lied 506. Das kennt ihr alle, das ist Harre meine Seele. Wir sind ja noch dabei, wo Mordechai und Esther und die ganzen Juden am Fasten sind. Und da hilft einfach bei diesem Fasten hilft nur das Harren. Und ich harre jetzt der Dinge, die da kommen, wer das Lied anstimmen mag.
Oh,
Liebe Geschwister, am Mittwoch, am 15. November, hatten wir uns ja das vierte Kapitel angesehen, also aus dem Esther-Buch. Und da lasen wir in Vers 14, 15 und 16, und da möchte ich jetzt einsteigen, da heißt es, Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esset, trinkt, 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht, auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Ich sagte bereits vor 14 Tagen, dass das 3-tägige Fasten angesetzt war, war ungewöhnlich. Man fastete normal gesehen einen Tag. Und was außerdem ungewöhnlich ist, dass Esther jetzt ihre Angestellten auch dazu verpflichtet, und wir dürfen davon ausgehen, dass es keine Jüdinnen waren. Und ich möchte jetzt in diesem Exkurs, wie ich das da beschrieben habe, über das Fasten kurz reden, aber ich möchte nicht auf die Zahl 3 eingehen, das können wir an anderer Stelle einmal machen. Worum es mir hier geht, ich möchte etwas Allgemeines zum Fasten sagen, zum biblischen Fasten. Aber vorweg etwas. In fast allen Religionen gibt es das Bedürfnis, sich durch Fasten körperlich und geistig in die Bewegung zu bringen und mit anderen Göttern Kontakt aufzunehmen. Also das ist nichts typisch jüdisch-christliches. So kennen wir zum Beispiel im Islam bei den Sunniten den Fastenmonat Ramadan. Der wird im 9. ist Monat des arabischen Kalenders oder islamischen Kalenders durchgezogen. Da wird die Stadt Mekka in Saudi-Arabien in besonderer Weise angepeilt und dort gibt es ein Fasten für 4 Wochen mit einigen Ausnahmeregelungen für Schwangere, Ältere, Sportler und so weiter. Was viele nicht wissen, bei den Aleviten und Schiiten ist es der Fastenmonat Muharram. Und das ist der Monat im 1. Kalender des Islamischen. Und da ist es die Stadt Kerbela im Irak und nicht Saudi-Arabien und Mekka. Und in diesem Monat soll nach Aussage der gläubigen Muslime, der Schiiten und Aleviten, soll Noah die Arche verlassen haben und es gibt ein 30-tägiges Fasten. Und dadurch, dass der islamische Mondkalender im Gegensatz zu unserem Sonnenkalender kürzer ist, durchzieht also quasi der Fastenmonat das ganze Jahr. Es gibt also keinen festen Tag. Ich komme da später noch dann am 20. Dezember dazu, wenn wir von dem jüdischen Kalender sprechen. Da ist es nämlich so, dass sie genau darauf achten, dass die Tage sich, wie wir wiederholen, auch an dem Tag stattfinden, wo sie ursprünglich waren. Bei uns ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel diesmal rein rechnerisch nur 3 Adventssonntage haben. Also es geschieht etwas, wenn es sich über das Jahr verteilt. Da gibt es andere Möglichkeiten. Auch die römisch-katholische Kirche kennt das Fasten. Abrupt endet das am Aschermittwoch, ist alles vorbei und dann beginnt die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern und das hat die Kirche so ein Stück weit aufgenommen, dass man dann nicht rauchen soll oder keine Schokolade essen soll oder gewisse Dinge eben beugen soll, weniger aufs Handy schauen und diese Dinge. Die evangelische Kirche hat sich ganz von früher davon verabschiedet. Und zwar war dann einfach so die Sache, dass man sagte, das kommt dann doch so Richtung Werkgerechtigkeit. Und das wollen wir nicht. Da sage ich gleich noch was dazu. Die griechische Entsprechung im Neuen Testament heißt wörtlich nicht essen oder es wird auch damit übersetzt nüchtern sein. Ich komme aber jetzt nochmal zum Alten Testament. Im Alten Testament kennen wir ein Fasten, bevor Mose die 10 Worte, unseren Dekalog, die 10 Gebote genommen hat, da heißt es in 2. Mose 34, 27, 28, der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot, und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Das Alte Testament kennt auch das Fasten aus der Totenklage. Also als wir zum Beispiel in 2. Samuel, wenn wir da lesen, dass der Tod Sauls bekannt wurde, da fing auch das Volk an zu fasten. Und Fasten ist im biblischen Sinne ein äußeres Zeichen der Trauer über die eigene Schuld und das Versagen und auch die Reue, dass man das, was man getan hat, bereut. Das ist eigentlich das, was wir so in der Bibel sehen. Also ein bewusstes Demütigen vor Gott. Als der Prophet Nathan Davids Ehebruch und Mord aufdeckt und das Kind todkrank wird, begann David um des Jungen Willens ein Fasten. Und wir wissen dann, es heißt, David verzichtete auf Speisen jeder Art, um Gottes Gnade für sein Kind zu erbitten. Und wir kennen, wenn wir das nachlesen, die Situation, dann fastet er und alle machen sich Sorgen um David. Und dann stirbt der Junge und dann denken alle, liebe Zeit, was machen wir jetzt? Dürfen wir ihm gar nicht sagen. Und dann sagen sie es ihm und er freut sich und weiß, jetzt ist das vorbei. Mit menschlichen Mitteln ist eben nichts getan. Das heißt, dieses Fasten hat den Ernst der Buße im Mittelpunkt. Es geht nicht um eine Diät, sondern es geht wirklich um ein Konzentrieren und ein Innehören auf die Stimme Gottes. Und das können wir auch nachlesen bei Daniel 9 oder im Buch Jona 3. Und wir sehen dann im Neuen Testament, wie das ein Stück weit entartet ist und der Pharisäer sich dann hinstellt in Lukas 12 und sagt, ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich annehme. Wir beobachten, dass die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger nicht? Und wenn wir die Worte Jesu recht verstehen, dann drückt er das aus und sagt, jetzt ist eine Freudenzeit, da wird nicht gefastet. Und er antwortet in Matthäus 9,15, wir können die Hochzeitsgäste leidtragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Also Jesus weiß um die Praxis des Fastens und um die Wirksamkeit. Denn als es da in Markus 9 um die dämonische Bindung kam, dann sagt Jesus, das kann nur ausgetrieben werden durch Beten und Fasten. Also da liegt etwas ganz Hohes drin. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass das Fasten bei Jesus jetzt nicht so diesen Wert hatte, sondern dass es für gewisse Anlässe immer wieder dann ausreichend auch war. Von Jesus selbst wissen wir ja, dass er ebenfalls wie Mose 40 Tage gefastet hat. Ich komme da noch gleich zu, bevor die öffentliche Wirksamkeit begann. In der Bergpredigt spricht Jesus dann über den negativen Aspekt des Fastens. Er sagt in Matthäus 6, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Also Fasten hat jetzt nach den Worten Jesus nichts damit zu tun, dass wir äußerlich sauer erscheinen oder mürrisch und weil wir uns so viel auferlegt haben, sondern genau das sollen wir zurückgezogen tun und dem Herrn das anvertrauen, was uns geschieht im Stillen. Und wenn wir das alles so betrachten, dann stellen wir fest, dass das Fasten immer mit Gebet und Gottes Wort einhergeht. Und so lesen wir das auch in der Versuchungsgeschichte von Jesus selber. Jetzt komme ich dazu. Da heißt es in Matthäus 4, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Selbstverständlich. Das lasen wir ja schon bei Mose. Mose hatte ja auch 40 Tage und 40 Nächte. Und genau das lesen wir bei Elia. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das heißt also, auch er hatte, wie wir wissen, wenig hatte, aber dann hat der Herr ihn gestärkt und dann ging er wieder und marschierte seinen Weg. Aber ich möchte zurück zu Matthäus 3, zu der Versuchungsgeschichte von Jesus. Wir kennen ja diese Begegnung mit dem Teufel: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Und wir müssen jetzt ganz klar und deutlich erkennen, dass Jesus das hätte tun können. Für mich wäre das keine Anfechtung. Ich kann nicht aus Steine Brot machen. Jesus hätte es gekonnt. Für uns ist nur eine Anfechtung und eine Versuchung das, was wir theoretisch tun können. Das heißt also, meine Modelleisenbahn, ne, da, wenn da was mit ist, dann könnte man mich in Versuchung bringen. Ne? Aber tut das nicht, ne, tut das nicht. Aber das wäre so meine Ebene, wo ich versuchbar wäre, wo ich denken könnte, ach, dieser Zug, ja, der wäre mir noch wichtig oder dieser Waggon oder so. Oder ihr habt eure eigenen Nischen, wo ihr wisst, auch eine neue Brille, ja, das wäre jetzt angesagt oder so. Ihr wisst das halt. Nein, aber weswegen ich das sage ist, Jesus ist natürlich da geschult und er sagt etwas, was hier in der Schrift verkürzt wiedergegeben wird auf 5. Mose 8. Und zwar: Demütigt Gott seinem Volk und gibt ihnen das Manna zu essen. Und dann sagt er, damit Gott den Menschen kundtut, dass er nicht alleine vom Brot lebt, sondern vom Wort Gottes. Das ist viel wichtiger. Wir können auf Brot verzichten, aber wir können nicht auf das Wort Gottes verzichten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wisst ihr, eine Scheibe Brot, okay, das kann sein. Aber bitte, verzichtet nicht auf das Wort Gottes. Die Urgemeinde kennt das auch, als Paulus und Barnabas in die Mission eingeführt werden, geschah das durch Beten und Fasten. Da heißt es in Apostelgeschichte 13, als sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, das ich sie berufen habe. Und ebenso lesen wir das dann auch in Kapitel 14, wenn sie Älteste einsetzen. Sie setzen jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasten und befahlen sie dem Herrn an, denn sie gläubig geworden waren. Also eine ganz ernste Sache. Und dann später in den neutestamentlichen Briefen lesen wir das nicht mehr. Dann heißt es nur immer, dass zur Nüchternheit aufgerufen wird. So zum Beispiel 1. Thessalonicher. Es wird aber mehr, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Oder Petrus schreibt: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, dass er sucht, wen er verschlinge. Also wachen sollen wir, nüchtern sein und wachsam sein. Aber wie gesagt, im biblischen Sinne geht das immer her mit Gebet und mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist wichtiger als die Scheibe Brot. Nicht, dass wir das jetzt verwechseln und sagen, wir müssen jetzt, dürfen nicht mehr essen. Das meine ich nicht. Aber dass es uns deutlich wird, dass wir uns vor Gott nichts erbetteln können. Wir sind Bittsteller, aber wir kriegen ihn nicht weich, nur weil wir fasten. Sondern das muss wirklich im Einklang mit unseres Herzens sein, es muss die Reue sein, es muss die Demütigung vor Gott sein, dass er es segnen kann. Dass wir auf seine Stimme hören können. Dass wir uns von dem enthalten können, was uns ablenken möchte und uns nur einfach darauf konzentrieren. Aber auch wie gesagt hier wieder, ich möchte da kein Ratgeber sein, wie lange wir fasten sollen und so weiter. Da gibt es ganz andere Experten, da bin ich keiner. Ich kann nur sagen, was ich in der Schrift, im Alten und im Neuen Testament entdecken kann. Und das war wirklich, wo Menschen in sich geschlagen haben und einfach den Appetit vergangen ist, wo sich dem Herrn ausgeliefert haben und um Weisung gefragt haben, da ist das. Aber das Fasten ist jetzt beendet. Esther geht zum König, Esther geht zu Xerxes. Und ich beginne jetzt mit Kapitel 5, die Verse 1 bis 14 und lese einfach nur mal Vers 1, so wie meine Gewohnheit es ist. Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Halten wir noch einmal hier fest, Königin Esther gibt alles. Sie gibt alles. Sie fastet. Sie ist gläubig. Sie glaubt, dass dieses Fasten etwas bringt. Und sie lässt auch ihre Angestellten fasten. Und sie lässt die gesamte Bevölkerung fasten für sie. Und noch eins lernen wir, sie hält ihr Wort. Und noch etwas lernen wir von ihr, sie kleidet sich königlich, wahrscheinlich mitsamt der Krone, die einst Vashti trug. Wenn sie sich königlich kleidet, dann gehört die Krone dazu. Und Esther weiß um das Gesetz der Meder und Perser. Das Gesetz der Meder und Perser war in Stein gemeißelt und konnte vom König nicht geändert werden. Das heißt, wir lernen hier von Esther, Esther ist nicht leichtsinnig. Und Esther ist nicht nur sehr hübsch, Esther ist auch sehr klug. Und Esther ist jetzt bereit, den Opfergang zu gehen für das Volk, den später Jesus gehen wird. Aber Esther weiß den Ausgang nicht. Sie weiß nicht, wie es ausgeht. Esther sagt nur, komme ich um, so komme ich um. Und sie weiß nicht, was jetzt geschieht. Und wenn wir diese wenigen Worte richtig verstanden haben, da zittert mir ein bisschen, wenn wir sie richtig verstanden haben, dann wissen wir auch, was Gnade ist. Denn wenn wir sagen können, komme ich um, so komme ich um, und ich bekomme diese Gnade, zu der ich gleich noch zu sprechen komme, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. So komme ich zu Vers 2. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Das heißt, Gnade weist jetzt darauf hin, dass es keinen rationalen Grund gibt, anders zu handeln. Man bewegt sich außerhalb der Möglichkeit, etwas zu tun. Denn wenn ich etwas tun könnte, dann wäre es keine Gnade mehr. Dann kann ich es mir ja erarbeiten. Dann kann ich es mir irgendwie eine Leistung erschleichen. Aber wenn ich ganz auf die Gnade angewiesen bin, dann weiß ich genau, wo ich stehe. Und das ist jetzt hier der Vers 2, ist der gefährlichste Vers hier in diesem ganzen Buch. Sie hat keinen Termin beim König. Sie darf nicht kommen, das ist das Gesetz. Und jetzt tritt sie im Blickkontakt zu dem König und wahrscheinlich schaut der König mit einem Auge auf Esther und mit den anderen auf seine Wachen. Und wenn er bloß den Kopf genickt hätte, dann hätten die Wachen eingegriffen und dann wäre es gewesen, dann komme ich um, so komme ich um. Esther weiß ganz genau, was sie tut. Wir lesen das in Kapitel 4, jetzt komme ich nochmal zurück, vor 14 Tagen. Sie sagt ja, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der angerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau nach dem Gesetz, sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibt. So weit geht Esther. Natürlich, Sprüche 21,1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Aber das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber der König streckt das goldene Zepter gegen Esther aus Und dann tritt Esther herzu und rührt das an der äußersten Spitze an. Welch ein Augenblick! Ob Esther die ersten Worte des Königs überhaupt gehört hat oder ob sie nur ihr Herzschlag gehört hat? Der König auf jeden Fall erkennt sofort, dass Esther als Bittstellerin zu ihm kommt. Er überlegt gar nicht. In Vers 3, da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin? Was begehrst du? Später lesen wir die Worte bei Nehemia vom Perserkönig. Nehemia 2, da sprach der König zu mir: Was begehrst du? Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König: Gefällt es dem König? Und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir? So wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Ich komme gleich noch auf Gnade, aber lass uns das deutlich werden. Das ist nicht zu erwarten, dass Gnade gegeben wird. Und Xerxes lässt auch jetzt hier an dieser Stelle seinen königlichen Stolz durchklingen und sagt, auch die Hälfte des Königsreichs soll dir gegeben werden. Und das ist jetzt kein Schmarrn. Die Großzügigkeit Xerxes besteht gar kein Zweifel. Sein Vater Darius galt schon als sehr, sehr großzügig. Nun sage ich ja, dass das Buch Esther einerseits immer diskutiert wurde, ob es in den Kanon der Heiligen Schrift gehört. Und andererseits haben wir keine Parallelen. Es wird im Neuen Testament nicht zitiert, wie andere Stücke auch nicht. Aber erinnert ihr euch an Markus 6, als die Tochter Dehodias vor dem König tanzt und das gefällt ihm? Und da sagt er auch: Bitte, was du willst, und ich gebe dir die Hälfte meines Königsreichs. Ich bin mir fast sicher, dass das eine Anspielung aus hier ist. Auch wenn es nicht wortwörtlich so übersetzt sein kann, es heißt nicht siehe da, sondern er sagt einfach: Da sprach der König zu dem Mädchen: Bitte mir, was du von mir willst, ich will es dir geben. Und er schwor ihr einen Eid: Was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königsreichs. Und was sie bittet, ist das, was die Mutter möchte, den Kopf von Johannes dem Täufer. Und wenn wir theologisch sauber arbeiten mit der Rasierklinge, dann werden wir genau feststellen, dass da, wo Johannes der Täufer stirbt, da beginnt Jesus seine Wirksamkeit. Die haben nicht zusammengearbeitet, die kannten sich im Mutterleib. Wir wissen das, ne? Das ist auch die Weihnachtsgeschichte, die kannten sich, leben ein halbes Jahr auseinander, aber die haben nicht zur selben Zeit gearbeitet, gewirkt. Als Jesus hört, dass er geköpft wurde, beginnt er seine Wirksamkeit, seine öffentliche. Ganz interessante Geschichte einfach auch, wie es da gewirkt hat und wie wir dann auch im Neuen Testament dann noch lesen, dass Johannes der Täufer einer der Größten war. Also der Eid, den er hier liefert, der kostet Johannes dem Täufer wortwörtlich den Kopf. Und das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, weswegen die Zeugen Jehovas keinen Geburtstag feiert, weil da gab es eine Geschichte, die unglücklich am Geburtstag auslief, und es war besser gar kein Geburtstag als den Kopf von Johannes. Und das ist dann eine Ableitung eben auf diese Geschichte. Aber ich komme hier zurück, Vers 3. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Königin Esther? Was begehrst du? Dass der König so reagiert, hat nichts mit der königlichen Krone zu tun, hat nichts mit der Schönheit von Esther zu tun. Das ist das ernsthafte Resultat der vielen, vielen Gebete und der vielen, vielen, die dem Fasten gefolgt sind. Im ganzen Reich, zwischen Ägypten und Indien, in den 127 Provinzen. Und Esther ist offensichtlich vorbereitet, auch wenn wir nicht alles verstehen, sagt sie in Vers 4, gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Sie ist vorbereitet. Sie weiß genau, was sie möchte. Und sie hat einen Plan. Inwieweit der Plan mit dem Plan Gottes übereinstimmt, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich: Gott bekennt sich zu dem Plan, den Esther hat. Warum Esther diese Bitte ausspricht, bleibt verborgen. Aber wir werden später sehen, dass Gott sich dazu bekennt. Und es geht hier um nichts anderes, als wir schon Kapitel 1 und 2 bedacht haben. Es geht um ein gutes Essen und es geht um ein zünftiges Weingelage. Möglicherweise, das ist jetzt so ein Seitenhieb, ne? Möglicherweise entspricht das auch dem Geschäftsessen heute hier dem Essen, dass man bei einem guten Essen und einem guten Schluck Wein die Geschäftsabschlüsse ein bisschen höher treiben kann. Ich weiß es nicht. Was wir wissen, eben persische Sitte, dass man sich da nicht entschuldigt, in der Audienzhalle trifft, sondern man trifft sich beim Weingelage. Und der König ist begeistert, Vers 5. Ne? Der König spricht, eilt und holt Haman, damit geschehe, was Esther gesagt hat. Und als nun der König und Haman zum Mahl kamen, das Esther bereitet hat, und dann geht es weiter. Das heißt also, Esther lässt Haman rufen und Haman wiegt sich jetzt in Sicherheit. Der hat sich ja wohl auch gefragt, was macht die Frau da? Die darf ja gar nicht zum König kommen. Und der König lässt sie am Leben, was ist denn da los? Aber jetzt sagt sie, okay, Haman, komm dazu, das ist alles gut, wunderbar. Und dann kommt Vers 6, sprach der König zu Esther, als er Wein getrunken hatte. Ihr seht das, steht da, ne? Und achtet drauf jetzt, nochmal, was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königsreichs, es soll geschehen. Also der zweifelt nicht, der zuckt auch hier nicht zusammen. Und Haman wird jetzt Ohrenzeuge von dem, was er da hört. Der wird wahrscheinlich ganz blass geworden sein, als zweiter Mann. Und achtet jetzt bitte auf Vers 7 und 8. Da antwortete Esther und wiederholt, was der König sagt. Meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König? Und wiederholt wieder, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren. Sie wiederholt genau die Worte zweimal, die der König vorher gesagt hat. Sehr auffällig. Dass Esther die Worte wiederholt, wiederholt, wiederholt. Ich komme zur Gnade. Esther kann nichts einfordern. Esther ist ausschließlich auf Gnade angewiesen. Ich hatte am Anfang des Monats hier in der jungen Gemeinde über einen unserer Verse Sola Gratia zu reden. Und habe dann für die junge Gemeinde sowas Kleines vorbereitet. Da liegen noch einige am Ausgang. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitnehmen. Ich habe das einfach deswegen für Sie vorbereitet, um das auszudrücken. Im Deutsch ist ja das Wort gratis bekannt. Und gratis heißt umsonst. Und das könnt ihr umsonst mitnehmen. Aber es war nicht umsonst. Ich musste das Papier kaufen. Auch die Druckertusche musste ich kaufen. Und habe bei meiner Frau dann noch etwas gemopst. Ja? Das mit dem Loch, das habe ich so hingekriegt, da habe ich einen Locher genommen, das war dann umsonst durch. Aber es war nicht umsonst. Aber was ich sagen will, liebe Geschwister, die Gnade war nicht umsonst. Und es ist keine billige Gnade. Und jetzt müssen wir hier noch den Kontext erfassen und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist in diesem Punkt für mich so ein Schlüsselvers. Habe ich Gnade gefunden? Das sagt Nehemia ja auch. Normal gesehen, Kopf ab, gar keine Chance, geht gar nicht. Aber Gnade gefunden. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen, damit wir es nochmal hören, zum x-ten Mal. Das ist das Gesetz der Meder und Perser. Das kann man nicht ändern. Das ist in Stein gemeißelt. Kein König darf das Gesetz ändern. Kann ich sagen, ups, habe ich mich versprochen. Und möchte das jetzt übertragen. Das fällt mir nicht leicht, aber es ist so. Wenn wir keine Gnade bei Gott haben, dann haben wir keine Möglichkeit. Wenn das Gesetz der Meder und Perser gilt, dann gilt auch das Wort Gottes. Gott ist mehr als Xerxes. Aber wenn es bei Xerxes schon gegolten hat, dann gilt es bei Gott auch. Dann ist irgendwann die Tür zu. Und dann können wir nicht mehr. Denkt einfach an die Menschen zu den Zeiten Noahs. Dann haben die davor geballert und gesagt, Noah, mach auf, wir kommen auch noch rein. No, da war Schluss, da war das Tor zu. Sie konnten es nicht, weil Gott von ihnen abgeschlossen hat. Und deswegen habe ich hier drauf geschrieben, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, dass nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Allein die Gnade, nichts anderes. Und wenn wir unser Leben wandeln, wenn wir andere Wege gehen, dann werden Taten folgen, die können wir gar nicht verhindern, wenn Gott uns segnet. Aber nicht, dass wir mit Werke anfangen und sagen, das muss Gott jetzt mal anerkennen. Die Leiter ist zu kurz, die wir bauen wollen, um den Himmel zu erreichen. Esther sagt, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König sagt. Xerxes weiß natürlich ganz genau, dass da was im Busch ist. Und er sagt zweimal, die Hälfte meines Königsreichs werde ich dir geben. Und Esther sagt nicht, was sie möchte. Sondern Esther hat den Mut, ihn auf morgen zu verweisen. Jetzt möchte ich festhalten, dass er wahrscheinlich angetrunken war in diesem Bereich schon. Er wird also da schon was getrunken haben. Und Vatschi hat es die Krone gekostet. Ist Esther denn noch ganz bei Trost, damit zu spielen? Sie will ja etwas. Sie hat also die Krone, die sie auf ihrem Haupt trägt, das war ja die Krone von Vashti. Und Vashti hat sie, weil Vashti nicht getan hat, was Xerxes wollte. Aber sie geht da ganz locker mit um. Und so kommt es jetzt, dass Haman nun eine doppelte Ehre empfängt. Er kann mithören, was es Wichtiges gibt. Und er wird wieder der hübschen Esther gegenübersetzen. Schriftausleger der evangelikalen Schiene, die berichten hier, dass Esther wohl den Xerxes so ein bisschen eifersüchtig machen wollte, wenn sie ihn dabei haben will. Beide wissen nicht, was sie vorhat. Xerxes weiß es nicht und Haman weiß es auch nicht. Andererseits bespricht man eben wichtige Entscheidungen nicht an einem Abend, sondern entsprechend auch dann noch an einem nächsten, das wird nochmal drüber gedacht und drüber diskutiert. Und ihr kennt das ja auch, wenn ihr größere Entscheidungen macht, ob ihr ein neues Auto kauft oder das Haus das Richtige ist, die Immobilie, dann macht man das auch nicht aus dem Bauch, sondern dann überdenkt man und redet und macht sich so seine Gedanken. Jetzt kommt der Punkt, Vers 9, da ging Haman an dem Tag hinaus fröhlich und guten Mutes, aber als er Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, da wurde er voll Zorn über Mordechai. Ich habe im Verlauf der letzten Abende über die Wochen natürlich verteilt, immer wieder was zum Zorn des Mannes gesagt. Und deswegen möchte ich auch hier nicht mehr viel dazu sagen, aber festhalten, der Zorn ist kein guter Berater. Äußerlich wirkt Haman gefasst und innerlich brodelt es. Und da heißt es in Vers 10, aber er hielt an sich und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen. Und jetzt komme ich jetzt zu diesem Punkt so, was sind unsere Freunde, mit wem beraten wir uns? Ich habe also jetzt letzte Woche mit einem ungläubigen Schulleiter gesprochen und habe von ihm was gelernt. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Wer sind unsere Freunde? Wer sind unsere Berater? Natürlich brauchen wir Leute, die uns auch mal das sagen, was wehtut. Nicht das, was wir hören wollen. Richtige Freunde meinen es ja gut mit uns und die warnen uns auch. Die können sich in uns reindenken und sagen, wenn er das tut, wird wahrscheinlich das geschehen und das kann nicht gut enden. Haman holt Freunde, die seine Meinung teilen. Haman holt Freunde, die seinen Einfluss und an seiner Machtposition partizipieren. Und Haman hat also jetzt Freunde, die das sagen, was er hören möchte. Sonst wären es wahrscheinlich gar nicht seine Freunde. Dann lesen wir auch hier, und dann lässt er wahrscheinlich seine Frau aus dem Frauenhaus holen, aus dem Frauengebäude. Denn es heißt in Vers 11, und seine Frau Siresch, und zählte ihn auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht hat und all das über die Fürsten und so weiter. Das ist ein Rühmen aus dem Fleisch. Ihr kennt das aus der Werbung, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Kornkammer, du Narr. Das ist Lukas 12, ne? Gott aber sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir wissen nichts, gar nichts. Vor 3 Wochen stand ich auch hier, oder war es 14 Tage? Ich glaube 3 Wochen, 5, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich hier und wusste nicht, dass ich in Stadtpeter im Krankenhaus sein werde. Und dass meine Hüfte neu eingerenkt wird, ich auf Intensivstation wach werde. Wir wissen nichts, wir wissen gar nichts. Deswegen ist es gut, dass wir mit Gott die Termine absprechen. Und dann anders im Gegensatz zu hier, zu mein Haus, mein Auto, dass wir die aufzählen, die Taten Gottes aufzählen, die anders sind. Im Psalm 22 lesen wir, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmt den Herrn, die ihn fürchtet, ehrt ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Vor ihm scheut euch nicht, ihr alle aus dem Haus Israel, denn er hat nicht verachtet, nicht verschmäht. Wenn wir uns rühmen, dann rühmen wir die Taten Gottes, aber niemals das, was wir uns hier irdisch erarbeitet haben oder meinen, wir hätten das erarbeitet. Nicht aber so Haman. Vers 12. Auch sprach Haman, die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl. Und dieser Satz unterstreicht auch nochmal das hohe Ansehen, was sie da am persischen Hof im Hofe Susa hatte. Dass sie bereitet hat als nur mich. Auch morgen bin ich zu ihr eingeladen mit dem König. Haman ist also ganz auf sich fixiert. Auch morgen bin ich wieder da. Und die Bibelleser unter uns ahnen schon, das kann nicht gut gehen. Denn in Sprüche 27 heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Oder Prediger sagt, Prediger 8, denn jedes Vorhaben hat seine Zeit und sein Gesicht, und des Menschen Bosheit liegt schwer auf ihn. Denn er weiß nicht, was geschehen wird, und wer will ihm sagen, wie es werden wird? Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten und hat keine Macht über den Tag des Todes. Und Jakobus, in Jakobus 4 schreibt uns, und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Hauch seid ihr. Eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies und das tun. Nun aber rühmt ihr euch euren Übermut, all solches Rühmen ist böse. Haman reagiert anders. Es heißt in Vers 13, aber das alles ist mir nicht genug. Die Aussicht auf morgen, das Essen, da gibt es noch mehr. Solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Der Jude muss weg. So wie viele heute sagen, die Christen müssen weg. Und dann sprachen zu ihm seine Frau Seresch und alle seine Freunde. Und Haman hat ein offenes Ohr für seine Frau und für seine Freunde. Und Haman wird jetzt ungeduldig. Denn schaut, der Tag der Hinrichtung der Juden steht ja schon fest. Und er kann das nicht mehr ertragen, dass Mordechai erst dann getötet wird. Er will ihn gleich töten. In Kapitel 3, 7 lernen wir ja am 13. Tag des 12. Monats, das war der Monat Adar, da sollten ja alle Juden ausradiert werden. Aber das will er nicht. Und heute lesen wir dann, was seine Freunde sagen: Mach einen Galgen, 50 Ellen hoch, und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Und dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen bauen. Wie verblendet. Aber so sind wir. Ohne Heiligen Geist sind wir völlig verblendet. Völlig. Und deswegen, auch wenn wir das ein Stück weit erkennen, lass uns demütig sein. Das ist Gnade, dass wir das erkennen dürfen. Was für ein perfider Plan. Und Haman hätte ja jetzt hier die Möglichkeit, dem Plan zu widersprechen und sagen, no, also so genau wollen wir das ja auch wieder nicht halten. Aber er findet es gut. Ne? Wenn wir uns das mal überlegen, allein 50 Ellen, das sind ungefähr umgerechnet 25 Meter hoch. Das hat er gebaut. Der Grund war, da konnte die Leiche über die Stadtmauer zu sehen sein. So hoch, so brutal. Haman hat Spaß dran. Und dann noch, geh fröhlich zum Mahl. Also das heißt mit anderen Worten, während Mordechai am Galgen hängen soll, will Haman den Becher kreisen lassen. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Während er also sein Leben aushauchen soll, soll der Becher kreisen. Und wisst ihr was, Geschwister? Jetzt begegnen sich zwei Kreuze. Das eine Kreuz in Juda, in Jerusalem, und das andere in Susa. Und hier wiederholt sich etwas später in der Geschichte, was schon angedeutet war. Die ganze Bibel ist immer wieder voll Zeichen, dass die Leute nachdenken konnten. Was geschieht hier eigentlich? Das Kreuz von Susa und das Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, was auch geschieht? Traurig. Während Jesus am Kreuz hängt und für uns stirbt, lassen die Juden beim Passa den Becher kreisen und freuen sich. Das ist tiefe Wahrheit. Das macht mich betroffen, wenn ich dran denke, aber so verdorben sind wir, dass wir da kein Mitleid haben. Nur weil unser Hass und unsere unvergebene Schuld uns dahin treibt, im Zorn solche Sachen auszusprechen. Was Haman nicht weiß, und das wissen wir zwischenzeitlich, er lässt seinen eigenen Galgen bauen. Haman hatte keine anderen Berater. Hätte sich Haman von anderen Beratern raten lassen? Wir wissen es nicht. Aber Geschwister, ihr seid in dem einen oder anderen Fall auch Berater. Kinder werden zu euch kommen, vielleicht Enkelkinder, vielleicht Gemeinde, Geschwister, irgendwie. Und wird euch jemand ins Vertrauen reinziehen? Bitte lernt von hier, dass wir auch manchmal Dinge sagen müssen, die nicht gut sind, die nicht leicht zu hören sind. Wir können keine Entscheidungen treffen. Aber wenn wir als Berater gefragt werden, wie findest du das? Lass uns nicht oberflächlich ein Wort geben. Lass uns sagen, lass mich drüber beten, gib mir Zeit, darüber mir meine Gedanken zu machen. Lass uns diesen Mut einfach haben. Wir können nichts falsch machen an diesem Punkt. Wer ist mein Berater, wer ist dein Berater? Und hier erfüllt sich jetzt, was die Schrift so tragisch sagt, in Sprüche 26, wer eine Grube macht, der wird hineinfallen, und wer einen Stein wälzt, der wird auf ihn zurückkommen. Oder Psalm 37, aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen. Wie gehe ich mit wichtigen Informationen um? Esther hatte eine ganz wichtige Information. Und was für einen Einfluss hatte sie darauf? Das wird nicht immer von uns erwartet. Das wird nicht immer heißen, komme ich um, so komme ich um. Aber ich meine gerade, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen Informationen, die wir abwenden können, weil es in unserer Autorität und Macht ist, aber auch Dinge eben, die wir haben, zum Beispiel Behördenvorgaben, die wir nicht ändern können. Wo wir aber auch sagen, das macht doch alles keinen Sinn. Müssen wir tun. Wir haben uns da wirklich dem Staat zu beugen. Darüber habe ich schon gesprochen. Wo müssen wir wachsam bleiben? Welche Freunde sind mir wichtig? Eins ist klar, Passivität führt in der Regel nicht weiter. Und auch da möchte ich mich wiederholen, lieber treffe ich eine falsche Entscheidung. Also nicht natürlich nicht wider besten Wissen, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, dann lieber eine falsche als gar keine. Denn dann kann der Herr mich immer wieder noch korrigieren. Nur ein Schiff, was unterwegs ist, kann er steuern. Wenn ich da im Hafen stehe und sage, Herr, führe mich, dann wird nichts passieren. Aber wenn ich erkenne, das ist der falsche Weg, oder Geschwister erkennen, das ist der falsche Weg, dann kann er steuern, dann kann er führen. Und deswegen möchte ich heute Abend, schon ein bisschen überzogen, mit Psalm 1 lesen. Da kommt nämlich auch wieder das Wort des Herrn, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Psalm 1 ist so die Pforte, ist so die Tür aller 150 Psalme. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringen wird zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Amen. Liebe Geschwister an den Lautsprechern, ich muss mich jetzt hier und heute Abend verabschieden, aber so der Herr will, werden wir uns nächste Woche wieder hören und ich bitte bis dahin um seinen Segen für euch alle. Seid gesegnet und dem Herrn befohlen. Tschüss.